D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ihr habt übrigens ein Date am 3. Advent mit uns. Ah, wusstet ihr noch nicht? Na, dann wisst ihr es jetzt, ne? Coole Sache, oder? Denn am 3. Advent, da holen wir für euch 3 tolle Bands, und zwar in unseren Kammermusiksaal hier im Deutschlandfunk in Köln. Und ich verschenke deshalb gleich 3x2 Tickets für D-Radio Wissen auf der Bühne mit. Und welche Bands ihr da sehen und hören könnt, das klären wir gleich zusammen mit Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Du bist heute Abend hier mein treuer Begleiter
das
im Studio.
Ja,
du wirst uns gleich eine Band vorstellen. Welche ist das?
Wieder Sparkling.
Sparkling, alles klar. Dann werden wir gleich mehr noch zu Sparkling erfahren. Und Sebastian, du hast noch dich um ein Wetterphänomen gekümmert, das gerade in Australien war.
Genau, in Melbourne, das Gewitterasthma. Ziemlich üble Sache. Kann Leute betreffen, die Asthma haben, natürlich, aber auch die, die sonst keine Probleme mit Asthma haben. Das kann böse enden. Dazu gleich mehr.
Dann wünschen wir euch schon mal einen schönen guten Abend. Es ist Montagabend, hier ist die Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Ja, bei uns wird es langsam wieder kalt und auf der anderen Seite der Erde, da wird es langsam wieder warm. In Australien ist Frühling und zwar mit all den unangenehmen Nebenwirkungen, die der Frühling so haben kann. Dazu zählen natürlich auch allergische Reaktionen. Und die fallen diesmal in Australien besonders heftig aus und das hat etwas zu tun mit einem ganz speziellen Wetterphänomen. Und welches das ist, worum es da geht, das weiß Sebastian Rams. Sebastian, worum geht's da?
Ja, um nicht weniger als das geheimnisvolle Thunderstorm-Asthma, zu Deutsch Gewitterasthma, das am letzten Wochenende die Bevölkerung der australischen Millionenmetropole Melbourne heimgesucht hat. Denn dieses starke Gewitter hat eine ganz spezielle Form der Plage mitgebracht, und zwar Unmengen an Pollen, wohl vor allem vom Weidelgras. Und der Meteorologe Jürgen Vollmer von wetteronline.de hat mir gesagt, was das Besondere an dieser Wettersituation war.
Die Konstellation war ein zurückweichender Frühsommer-Hochdruckeinfluss. Man muss wissen, auf der Südseite der Erde ist ja gerade Frühling. Das heißt, es war richtig warm und da kam eine erste heftige Gewitterfront. Und die waren so richtig mächtig. Dazu hat alles schön geblüht. Besonders viele Pollen aufgrund des warmen Wetters davor in der Luft. Und jetzt kommt also diese brisante Wetterlage, mischt das Ganze nochmal auf und verstärkt damit ganz einfach auch diese Auswirkungen.
Ja, und die Auswirkungen, die Jürgen Vollmer angesprochen hat, waren über 8000 Asthmafälle im Stadtgebiet von Melbourne, auch bei Menschen, die sonst überhaupt keine Probleme damit haben. Insgesamt bisher sind schon 6 Menschen tatsächlich auch daran gestorben und mehrere liegen noch auf der Intensivstation.
Wie kann das denn sein, dass plötzlich so viele Menschen, egal ob jetzt anfällig für Asthma oder nicht, auf einmal so heftige Probleme gehabt haben?
Wahrscheinlich handelt es sich da um eine sehr ungewöhnliche Kombination verschiedener Faktoren. Zum einen müssen eben genug natürlich Pollen vorhanden sein, wie eben jetzt in Australien in der Frühlingszeit. Dann braucht es noch starken Wind und anscheinend ein sehr heftiges Gewitter mit starkem Platzregen. Und die Wissenschaft spekuliert darüber, dass vor allem der Regen eine entscheidende Rolle dabei spielt, die schädlichen Pollen noch weiter zu zerkleinern, sodass diese dann tiefer in die Lunge eindringen und zur Atemnot führen können. Und zu dieser Hypothese habe ich Christina Endler vom Zentrum für Medizin, Meteorologische Forschung in Freiburg nach ihrer Einschätzung gefragt.
Man geht davon aus, dass die Pollen zerplatzen. Weil so eine Polle hat ja so eine charakteristische Größe von 20 bis 60 Mikrometer und die können ja dann, wenn wir sie einatmen, ja nicht tief in die Lungenperipherie eindringen, sodass man ja davon ausgehen muss, dass ja kleinere Fraktionen irgendwie entstehen müssen. Und da geht man aus, dass dann halt die Pollen zerplatzen und die Allergene, die in den Pollen drin sind, diese Eiweißsubstanzen freigesetzt werden. Und da ist die Luftfeuchtigkeit ein Faktor, das die Freisetzung fördert.
Aber wie gesagt, das Ganze ist so ein bisschen noch hypothetisch. Es gibt viele Anzeichen dafür, aber es gibt bisher zu wenige Studien zu dem Thema.
Kann sowas denn auch in Deutschland passieren, so ein Gewitterasthma?
Auch wenn ich bisher jetzt nur von Fällen in Australien, eben in Italien und auch den USA gehört habe, kommen alle Faktoren, die ein Gewitterasthma anscheinend begünstigen, natürlich auch bei uns vor. Und deshalb ist das nicht auszuschließen. Ähnlich sieht das auch Jürgen Vollmer von wetteronline.de.
Grundsätzlich ja. Man geht auch bei uns davon aus, dass sogenannte Gewitterasthma-Fälle auftreten können, weil es halt in Kombination mit so einer Wetterlage eben passiert. Das setzt halt, wie gesagt, besonders hohe, starke Pollenkonzentrationen voraus und dann die passende Wetterlage. Aber dann kann das auch bei uns passieren.
Und besonders aggressive Pollen hierzulande sind die von Erle, Birke, Hasel und Esche, so typische Frühblüher, genau, die auch mir zu schaffen machen. Aber auch Pollen vom Roggen, von Beifuß und Ambrosia und natürlich den Gräserpollen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sebastian, ich habe immer gedacht, so ein Gewitter reinigt die Luft, also dass man danach eben wieder frei durchatmen kann, weil dieser ganze Pollenschmodder einmal so abgewaschen worden ist.
Habe ich bisher auch gedacht. Das ist eben eher ein Irrglaube, vor allem eben dann, wenn du Probleme mit asthmatischen Beschwerden hast. Beim Gewitter solltest du dich besser dann irgendwo in eine geschützte Umgebung zurückziehen. Und wenn du das Fenster schon aufmachen willst, dann nur, wenn du ein geeignetes Pollengitter im Fensterrahmen so eingespannt hast. Aber die ersten, vor allem ersten rund 30 Minuten, habe ich gelesen, am besten gar keinen Kontakt zur Außenwelt, dann geht's auch ohne Asthma.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und ich kann euch schon mal sagen, wie sehr ich mich freue. Am 11. Dezember, das ist der dritte Advent, präsentieren wir euch nämlich D-Radio Wissen auf der Bühne. Das ist quasi unser vorweihnachtliches Geschenk an euch, denn wir holen euch direkt drei Bands auf die Bühne in unseren altehrwürdigen Kammermusiksaal hier im Deutschlandfunk in Köln. Und die Tickets dafür gibt es nirgendwo zu kaufen. Die können wir euch nur schenken. Me and My Drummer aus Berlin sind da am Start. Keitz aus München und die Jungs von Sparkling.
Oh, damn it! I got what you do, yes, I got what you do. I don't get why you do that to us. You're sick body of thought, what went wrong in your head? What the hell are you fighting against?
So, Sebastian, dann lass uns mal ein bisschen Sparkling angucken. Wer macht denn die Musik? Verstecken hinter der Band?
Das sind Levin an der Gitarre, Luca am Bass und Leon am Schlagzeug, die drei L's sozusagen, eben von der Kölner Band Sparkling. Und wie sich das bei der ein oder anderen Band gehört, bilden in diesem Fall Levin und Leon das Brudergespann der Band. Der Song, den wir da gehört haben, der heißt Something Like You und ist eine ziemlich fetzige Rocknummer mit treibendem Schlagzeug und wilden Gitarrenriffs. Und das geht so weiter, ne? Bis zum Ende.
Ah ja, also, alles klar. Ja. Okay, es hört nicht auf. Ich habe ja beim ersten Mal hören wirklich gedacht, sag mal, kommen die aus Großbritannien oder was? Weil das ist so genau der Sound, den ich so von der Insel vermuten wurde.
Finde ich auch. Deswegen gefällt es mir auch ziemlich gut, weil ich gerne auch britischen Rock und Indie-Pop höre. Und in diesem Video zu Something Like You erinnert mich der Gitarrist Levin auch stark an den Sänger und Gitarristen Alex Turner der britischen Band Arctic Monkeys. So mit ziemlich hoch vor die Brust geschnallter Gitarre, das kennt man ja. Und in diesem ständigen zuckenden Oberkörper, das macht er auch sehr ansehnlich. Und 2013 hat die Band auf eigene Faust eben auch einen Gig in London organisiert, der bei den Leuten sehr gut ankam. Und seitdem sind Sparkling da ständiger Gast in den Clubs und haben auch schon so eine kleine Tour hinter sich. Feuertaufe schon mal bestanden, würde ich sagen.
So, in den Clubs in England sind sie schon unterwegs und am 11. Dezember sind sie dann zu Gast bei uns. D-Radio Wissen auf der Bühne mit Sparkling Kites und Me and My Drummer. Und ich verschenke dafür jetzt 3x2 Karten. Und ihr habt es ganz einfach, ihr müsst mir einfach nur eine Mail schreiben. Und zwar an mail@dradiowissen.de. Bitte, bitte mit eurem vollständigen Namen drauf und auch eure Telefonnummer reinschreiben. Wenn ihr Glück habt, dann ziehe ich als stellvertretende Glücksfee heute Abend vielleicht auch eure Mail raus aus der großen Box. Und dann rufe ich euch noch im Laufe der Sendung kurz an, um zu fragen, ob ihr euch denn noch freut, wenn wir euch diese Tickets schenken. Also mail@dradiowissen.de lautet die Adresse.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und heute ist hier, sag mal, Dings da, Cyber, wie heißt das nochmal? Cybertag? Nee. Cyberday? Nee, ist auch nicht richtig. Ah, Cyber Monday. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Cyber Monday, das ist die Antwort des Internet auf den Black Friday. Ihr erinnert euch, ne, vergangene Woche, der Tag, an dem man wahnsinnige Schnäppchen machen konnte. Offline, also im Laden. Und heute gibt es in diversen Online-Shops Rabatte. Wer also dringend ein paar Turnschuhe oder auch 4 Rauchmelder für die Zimmerdecke braucht, der sollte heute Abend noch zuschlagen. Oder? Unser Reporter Martin Krinner hat sich mal schlau gemacht.
Heute ist der 28. November 2016. Was ist heute für ein Tag?
Heute ist Montag.
Und was für ein Montag?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Keine Ahnung, weiß nicht.
Heute ist Cyber Monday.
Ach, habe ich gehört, ja. Interessiert mich aber nicht.
Der Cyber Monday kommt, wie alles, was neu, hip und teuer ist, aus den USA. Es ist immer der erste Montag nach Thanksgiving. Und Thanksgiving, das war letzten Donnerstag. Am Freitag danach nimmt sich dann die Hälfte der Amis Urlaub und geht shoppen. Da ist dann Black Friday und man kann in den Läden, also offline, jede Menge Schnäppchen machen. Und am Montag danach, also heute, sind dann die Händler im Netz dran. Wenn ich heute bei einem großen internationalen Versandhändler mit A eine Dose Katzenfutter kaufe, dann spare ich dafür 20%. Bei einem E-Book-Reader kriege ich 33% Rabatt und für einen Liter Frostschutzmittel für die Windschutzscheibe an meinem Auto sind sogar 52% drin. Ist das nicht großartig?
Ja, die Leute werden einfach gelockt, um zu kaufen. Das ist einfach, ne, gutes Marketing. Aber ne, doofe Leute kaufen halt viel und so ist das. Aber ich halte davon nichts.
Mir geht's da ganz ähnlich. Ich krieg's noch nicht mal mit, wenn der Discounter meines Vertrauens mal wieder billig Laptops raushaut. Das amerikanische Internetportal RetailMeNot hat aber mal eine Vorhersage darüber machen lassen, wie viel Geld die Leute an diesem Rabattwochenende ausgeben werden. Und für Deutschland prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Also 18,3% mehr als am Black Friday und Cyber Monday des letzten Jahres. Die Händler freuen sich also über ein Bombengeschäft, fragt sich allerdings, ob diese Schnäppchen, die da angeboten werden, also 20%, 30%, 40% billiger als sonst, ob die tatsächlich so gut sind.
Das ist nicht immer so. Also man kann bei dieser Sache, bei diesen Rabattaktionen auf jeden Fall auch Schnäppchen machen. Aber es ist halt eben nicht gesagt, dass die Sachen tatsächlich dann so günstig sind oder die Rabatte dann so hoch sind, wie sie beworben werden.
Sagt Katharina Brugger von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass die Händler den Rabatt berechnen oder vergleichen anhand der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Dabei ist aber dann nicht gesagt, dass das tatsächlich zu dieser Preisempfehlung früher im Laden war. Also das heißt, der Rabatt ist dann tatsächlich kleiner, als er eigentlich beworben wird.
Wenn ich jetzt allerdings daheim den Rechner aufklappe, sehe, dass der Fernseher, auf den ich scharf bin, nur noch die Hälfte kostet und daneben eine Anzeige blinkt, die mir noch, sagen wir, 2 Stunden Zeit gibt, um ihn zu kaufen, da denke ich doch nicht lange nach, da schlage ich doch einfach zu, oder?
Ich dann anstatt 600, 400 Euro bezahle, ist mir das eigentlich dann schon wichtig.
Generell gilt, man sollte sich einfach bei diesen ganzen Rabattaktionen, egal ob das jetzt Cyber Monday ist oder eine andere Rabattaktion, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, dass man beispielsweise irgendwie eine Uhr zeigt, die dann abläuft mit einem Countdown oder dass es einen Balken gibt, wo dann der Bestand angeblich runterläuft. Das sind Marketinginstrumente. Also da sollte man sich nicht künstlich unter Druck setzen lassen, sondern sollte auf jeden Fall nochmal die Preise vergleichen, beispielsweise mit so einer Preissuchmaschine, dass man dann noch ein, zwei andere Angebote hat und dann mal gucken kann, ob es das vielleicht auch noch anderswo günstiger gibt.
Viele Dinge, die am Cyber Monday angeblich spottbillig zu haben sind, kriegt man auch danach noch zum gleichen Preis. Vollkommen frei davon, uns von solchen Angeboten locken zu lassen, sind wir aber alle nicht.
Ja, wenn ich von sowas weiß und das in naher Zukunft liegt, würde ich da schon warten.
Also es gibt so Spiele-Sales, wo halt so Spiele-Pakete irgendwie verkauft werden, wo du halt bis zu 95-98% irgendwie sparen kannst, auch für 5 oder 6 Spiele dann. Also das ist schon nicht ohne und da greift man auch zu.
Ja, keine Ahnung. Ja, so Schuhe habe ich mal ganz gute. Kaufst du eins und kriegst das andere, ich weiß nicht, kostenfrei oder halbe Preis, sowas halt. Das ist ganz gut. Aber du musst halt 2 Paar Schuhe kaufen. Das ist auch manchmal unnötig. Braucht man meistens nicht, aber habe ich mal gemacht.
Und so erklärt es sich dann, dass wir Deutschen heute voraussichtlich für 405 Millionen Euro Handys, Rasierer, Kaffeemaschinen und Heißklebepistolen bestellen. 3, 2, 1, meins.
Auch Heißklebepistolen, das wusste ich noch nicht. Vielen Dank an Martin Krinner. Er hat uns mehr erzählt über den Cyber Monday. Der ist heute. Viele Rabatte, wenn ihr online bestellt. Aber wir merken uns natürlich, viele Sachen, die heute angeblich so super, super günstig sind, bekommt ihr danach auch noch und zwar zum gleichen Preis.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jeden Tag werden Kinder sexuell missbraucht und die Opfer können erst viele Jahre später überhaupt darüber sprechen oder an die Öffentlichkeit gehen, weil sie sich schämen und weil sie Angst davor haben, vor dem, was sie dann eventuell lostreten. So war das auch bei Andy Woodward. Das ist ein ehemaliger englischer Fußballprofi, der ist mittlerweile 43 Jahre alt und der hat vor 2 Wochen im britischen Fernsehen erklärt, dass er in seiner Zeit als Jugendspieler im Fußballverein sexuell missbraucht worden ist von seinem damaligen Trainer. Und das Ganze ist kein Einzelfall. In den 80er und 90er Jahren sind bis zu 100 Jugendliche von ihren Trainern sexuell missbraucht worden in England. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion hat sich das nochmal genauer angesehen für uns. Was hat Andy Woodward denn erzählt in diesem Interview? Was ist ihm passiert?
Ja, er hat sich ja jetzt zum ersten Mal offenbart, vor allem Millionenpublikum im englischen Fernsehen. Er hat berichtet, dass ihm ja eigentlich über mehrere Jahre dort schlimmes Unrecht widerfahren ist, dass er schlimm missbraucht wurde. Es ging da bis hin zum Äußersten, muss man sagen, was ihm passiert ist. Er hat das in der BBC so beschrieben.
It was hands everywhere, then down the pants.
Seine Hände waren überall, er griff in meine Hose. Später wurde es schlimmer in seinem Schlafzimmer. Es kam zur Penetration, solche Dinge. Ich war 9 Jahre alt.
I was about 9.
Also Andy Woodward beschreibt das, was ihm da in der Kindheit widerfahren ist, als absolut grausam. Und er sagt auch, er hat 30 Jahre gebraucht, um damit so für sich selbst klarzukommen, dass er den Schritt an die Öffentlichkeit gehen konnte. Und das ist jetzt eben der Fall. Er ist 43 Jahre alt. Und das, was er da sagt, das erschüttert tatsächlich den ganzen englischen Fußball und eigentlich auch ganz England.
Jetzt weiß man das von sexuellen Missbrauchsopfern, dass sie manchmal sehr lange brauchen, weil das eben viel mit Scham zu tun hat, weil sie Angst haben so vor dem, was sie da lostreten. Weiß man, warum Andy Woodward jetzt sich dazu entschlossen hat, darüber zu sprechen?
Also früher war es natürlich so, dass er auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Trainern stand. Er beschuldigt ja auch einen Mann ganz explizit. Der ist auch schon mehrfach verurteilt worden wegen solcher Delikte. Barry Bennell heißt der, hat für viele Vereine gearbeitet als Jugendtrainer. Und natürlich ist es wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft auch so, dass es auch im Sport Abhängigkeiten gibt zu Trainern, dass man auch in einem gewissen Sinne ja in einem Verhältnis steht, wo der Trainer sowieso einen in gewissem Sinne auch Macht hat über die Spieler. Und all das wird natürlich dafür sorgen, dass man sich nicht gerade direkt äußert und an die Öffentlichkeit geht. Und die Verletzungen, die er da erlitten hat, die seelischen Verletzungen auch, die waren natürlich so schwerwiegend, dass es halt sehr lange gebraucht hat, bis er jetzt dann an die Öffentlichkeit gehen konnte.
Welche Folgen hat denn diese Aussage jetzt? Also was passiert? Es haben sich ja auch daraufhin noch weitere Spieler gemeldet, ne?
Genau, es haben sich weitere Spieler gemeldet. Es gibt jetzt tatsächlich schon mehrere, die sagen, uns ist Ähnliches widerfahren. Ein bekannter Fall ist Steve Waters. Der hat mit 18 Jahren mit dem FC Liverpool verhandelt, ob er da möglicherweise hingehen könnte, und er hat gesagt, diese Enthüllung jetzt im Fernsehen zu sehen, war für mich eine riesige Erleichterung. Ich hatte damals Panikattacken. Andy hat 100 Tonnen Last von meinen Schultern genommen. In seinem Fall geht es darum, dass er nicht wechseln konnte zum FC Liverpool, weil er eine bakterielle Gelenkentzündung hatte, die ihn zum Aufhören gezwungen hat. Und die ist offenbar durch sexuellen Kontakt übertragen worden. Also der ist tatsächlich auch ein Opfer. Mittlerweile haben sich schon viele gemeldet. Beim Kinderschutzbund sind es ungefähr 100 Spieler.
Welche Vereine betrifft das denn?
Also das ist eine Liste von mehreren Vereinen, die alle aus dem strukturschwachen Nordengland kommen. Das betrifft jetzt nicht alles nur den Herrn Bennell, der jetzt von Andy Woodward beschuldigt wurde, sondern mehrere Personen, die da im Verdacht stehen könnten. Es gibt eine Liste von beschuldigten Vereinen, so sagt es der Chef der Vereinigung der Fußballprofis. Und auf dieser Liste der beschuldigten Vereine, bei denen was passiert sein könnte, stehen unter anderem Manchester City, Sheffield United, Leeds United, Newcastle. Das sind eine ganze Menge von Vereinen. Man sollte aber davon ausgehen, sagen die Experten, dass es das ganze Land betreffen könnte.
Was bedeutet das jetzt für den englischen Fußball?
Ja, jetzt wird eine Untersuchung eingeleitet, zum einmal vom englischen Fußballverband FA und dann auch von den einzelnen Clubs, die jeweils versuchen zu sehen, wer da betroffen sein konnte, welche Trainer oder welche Personen da möglicherweise beschuldigt sind. Die Polizei ermittelt aktuell gegen 17 Personen. Das Ganze hat also ein relativ großes Ausmaß schon jetzt bekommen, und es ist natürlich zu befürchten, wenn man das liest, wie viele sich jetzt spontan auf diese erste Enthüllung gemeldet haben, dass da bei tiefer gehenden Ermittlungen, wenn die Vereine auch alle kontinuierlich drangehen, noch viel, viel, viel mehr ans Licht kommen könnte.
Das heißt, es wird auch Konsequenzen haben?
Für die Leute, für die Täter offensichtlich ja, denn der eine, der da jetzt schon beschuldigt wurde, der saß ja schon mehrmals im Gefängnis. Manche Sachen sind sicherlich schon verjährt, aber mit Sicherheit wird es da auch noch weitere Konsequenzen geben.
Der englische Fußballverband und die Polizei ermitteln also, in den 80er und 90er Jahren sollen bis zu 100 Jugendspieler von Jugendtrainern sexuell missbraucht worden sein in England.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, das ist schon eine blöde Sache, ne? Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen. Bei vielen Telekom-Kunden geht ja seit gestern Nachmittag nichts mehr oder nur sehr begrenzt. Die Router der Telekom können sich nicht mehr richtig ins Internet einwählen. Bis zu 900.000 Internetrouter haben irgendwie keinen Pieps mehr gemacht am Sonntag. Das ist natürlich ganz schön viel. Wieso, weshalb, warum es dazu gekommen ist, darüber wird immer noch ein bisschen gerätselt. War es jetzt ein Hack? Angriff oder was, was anderes. Die Telekom überprüft das. Und ich habe drüber gesprochen, kurz vor der Sendung, mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Das ist Jürgen Kuri. Und ich wollte von ihm wissen, so ein Hackerangriff als Grund für die große Störung. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, sag mal, es ist nicht unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passiert sein kann. Es gab vor einigen Jahren mal einen Hinweis, vor 2 Jahren genau, wo Sicherheitsexperten zum Beispiel Lücken in dem Fernwartungs- und Fernkonfigurationsprotokoll TR069 entdeckt haben, das auch die Telekom benutzt, um die Router bei den Kunden automatisch zu konfigurieren. Das kann natürlich sein, dass man da, dass irgendwelche Hacker da ein Leck entdeckt haben und das dadurch versucht haben, die Router abzuschießen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass die Telekom ein Update gefahren hat und da was schiefgegangen ist, was bestimmte Router dann beeinflusst hat. Das Seltsame ist natürlich, dass nur bestimmte Router betroffen sind und das spricht natürlich dafür, dass die ein Problem haben, dass die vielleicht einen Sicherheitsleck haben und dass das irgendjemand ausgenutzt hat.
Aber halten wir fest, nichts Genaues weiß man nicht bisher.
Nichts Genaues weiß man nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass das Fehlerbild sehr diffus ist. Also es passieren ganz verschiedene Sachen. Teilweise ist die Qualität der Leitung einfach nur schlecht, dass man irgendwie nur ganz langsame Geschwindigkeiten rauskriegt. Teilweise buchen sich die Router überhaupt nicht ein, können DSL nicht synchronisieren. In der Zwischenzeit ist es ja tatsächlich so, dass man nach dem Router-Neustart keine Probleme mehr hat. Das war auch schon gestern Nachmittag teilweise so, dass man nach dem Router-Neustart wieder ganz normal arbeiten konnte, zumindest eine Zeit lang. Das heißt, da hat die Telekom sicher, beziehungsweise die Telekom-Techniker sicher noch einiges zu tun, rauszufinden, was da jetzt wirklich passiert ist und was, warum das so seltsam gelaufen ist.
Wie viele Kunden sind denn jetzt noch betroffen? Weiß man das?
Also im Moment sieht es so aus, als könnten alle wieder normal ins Netz. Teilweise müssen sie halt den Router neu starten und sogar nochmal vom Stromnetz trennen. Also so diese alte Weisheit, wenn was nicht geht, erstmal neu starten, gilt in diesem Fall tatsächlich auch für die ganz modernen Geräte. Aus nachvollziehbaren Gründen, weil die mit den Servern der Telekom nicht richtig kommunizieren konnten, müssen die sich natürlich neu synchronisieren, neu einbuchen. Da ist es natürlich am besten, man startet neu. Und dann sollte es tatsächlich inzwischen bei allen wieder gehen.
Wenn wir jetzt doch nochmal davon ausgehen, es wäre ein Hackerangriff gewesen, was für eine Konsequenz hätte das für die Cybersicherheit hier bei uns in Deutschland?
Das zeigt mal wieder, dass man sich nie hundertprozentig sicher sein kann. Das auf jeden Fall und dass man immer sehr genau aufpassen muss, was man tut. Dass man zum Beispiel auch die Sicherheit nicht dafür in Frage stellen darf oder da unvorsichtig werden kann, um die Kosten stark zu senken. Das kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass die Telekom den Routerhersteller gewechselt hat und zum Billiganbieter gegangen ist. Wäre eine Möglichkeit, dass dann Sicherheitslecks eben da bei den neuen Herstellern aufgetaucht sind. Es ist so, dass man nie hundertprozentig sicher sein kann, dass man alle Fehler findet. Man muss dann sehr schnell reagieren und sehr schnell das dicht machen und die Kunden entsprechend versuchen zu schützen und vor allem die Kunden informieren, was passiert ist, damit sie selber nachgucken können, ob bei ihnen da irgendwas faul ist oder ob da irgendjemand irgendwas gemacht hat. Es wird natürlich immer weiter zunehmen. Das Internet wächst immer noch, es gibt immer mehr User immer noch. Es kommen neue Geräte hinzu. Internet der Dinge ist dann das große Schlagwort, wo neue Sicherheitslücken auftauchen. Das heißt, wir müssen da natürlich sehr viel tun und sehr viel aufpassen. Und die Industrie muss natürlich auch sehr viel tun und sehr viel aufpassen, dass sie Geräte liefert, die möglichst sicher sind.
Also massive Störung bei der Telekom am Wochenende. Jürgen Kuri von der Computerzeitschrift CT hält es zumindest nicht für unwahrscheinlich, dass es eine Cyberattacke gewesen ist. Und die Analysen der IT-Sicherheit bei der Telekom, die legen das auch nahe. Ganz, ganz hundertprozentig sicher ist man sich noch nicht. Und auch welche Routermodelle betroffen sind, das ist im Detail noch nicht geklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der große Vorteil vom Winter, man kann Schlittschuh laufen. Juhu, die Füße frieren innerhalb von 5 Minuten zwar runter auf minus 30 Grad, das ist aber ganz egal. Besonders spektakuläres Schlittschuhlaufen ist in Japan möglich, wobei Sebastian, spektakulär beschreibt es eigentlich nicht richtig, ne?
Naja, nicht so wirklich. Also im japanischen Freizeitpark Space World, warum der so heißt, weiß ich jetzt nicht, aber da hatten die Organisatoren eine ganz spezielle Idee, das relativ, sagen wir mal, stupide Dahingleiten auf einer Eisfläche etwas aufzupeppen. Und zwar kann man im Eis ja auch Dinge einfrieren, ne? Gegenstände ins Wasser legen, runter die Temperatur einfrieren. Und was eignet sich da besonders für eine Bevölkerung, die sich zu großen Teilen aus dem Meer ernährt? Am besten genau Fisch. Richtig. Ah. Und so wurden in die Eislauffläche tausende tote Fische unterschiedlicher Arten eingefroren. Ein Stillleben aus Eis und Fisch, wenn man so will. Aber das hat jetzt ein Ende. Also bitte keinen Flug mehr buchen, wer jetzt irgendwie interessiert ist. Mal anders Eis und Schlittschutzlaufen vorbei.
Warum? Weil das, also die Leute finden es doof oder haben sich beschwert oder was ist das Problem jetzt?
Die haben sich jetzt beschwert, genau. Also es sind schon noch Leute hingekommen, die haben sich das angeguckt und dachten, vielleicht ist das irgendwie was neue Attraktionen, waren dann aber dagegen, aus freizeitvergnüglichen Gründen über tote Fische zu fahren und fanden das dann einfach unmoralisch und grausam. Dabei hatten sich die Macher so Mühe gegeben, einige Fische wurden so angeordnet, dass das Wort Hello zu lesen war und die Leute auf diese Art begrüßt wurden, sehr nett. Oder ein Pfeil aus Fisch Schleibern wurde angelegt, der die Richtung angezeigt hat, in die gefahren werden sollte, damit vor lauter nach unten glotzen dann nicht alle ineinander krachen. Aber wie gesagt, wegen Protesten ist damit jetzt Schluss. Das Eis wird aufgetaut, die Fische entsorgt und ihnen zu Ehren soll ein Priester auch noch eine Gedenkveranstaltung abhalten.
Also in einem japanischen Freizeitpark sind tote Fische in die Eislauffläche eingefroren worden, so muss man sagen. War aber
auch ein Rochen habe ich gesehen.
In Rochen?
Ja.
Ist das nicht ein bisschen sehr groß?
Ja doch, aber da war so ein kleiner Junge mit so einem Hilfegestell und der ist über den Rochen gefahren. Ja,
ja, vorbei. Schon skurril und ja eben auch vorbei, denn es gab Beschwerden. Also keine tiefgefrorenen, eingefrorenen Fische mehr, außer auf der Eislauffläche.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Millionen von Menschen haben bei der Wahl in den USA ihre Stimme illegal abgegeben. So sieht's zumindest der Donald, Nachname Trump. Und weil ihm das wichtig ist, hat er es getwittert und damit für Verwirrung und Empörung gesorgt. Mal wieder, muss man sagen. Gucken wir uns das Ganze mal unaufgeregt an und zwar mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Hallo Thilo.
Hallo Sonja.
Thilo, was meint Donald Trump denn überhaupt mit illegalen Stimmen? Was soll das sein?
Das weiß kein Mensch, was er damit meint, denn er hat für seine These, dass hier illegal abgestimmt worden ist und illegal für Hillary Clinton gestimmt worden ist, überhaupt kein Beleg genannt. Würde man diese Stimmen abzählen, sagt Donald Trump, hätte er nicht nur die Wahlmännerstimmen gewonnen, das sind die entscheidenden, die ihn zum Präsidenten gemacht haben, sondern auch die Popular Votes, die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen. Und da liegt ja Hillary Clinton mit 2 Millionen Stimmen in Führung. Das ist eine Besonderheit dieses amerikanischen Wahlrechts. Aber es ist überhaupt nichts dran an seiner Behauptung und Donald Trump kann selber auch überhaupt keinen Beleg dafür nennen. Mir kommt das so vor wie ein Rückfall in Wahlkampfzeiten. Da muss man sich mal vorstellen, ein gewählter Präsident twittert nächtens und setzt solche Verschwörungstheorien in die Welt. Man kann über das Motiv eigentlich nur rätseln. Offenbar wurmt es ihn, dass er doch nicht die Mehrzahl der Wähler hinter sich gebracht hat. Clinton, wie gesagt, 2 Millionen Wählerstimmen mehr. Und nur wegen der Besonderheiten des amerikanischen Wahlrechts hat Hillary Clinton die Wahl verloren. Und offenbar, das wurmt ihn einfach. Damit kommt er offenbar nicht klar.
Jetzt ist es ja so, dass in Wisconsin im Moment wirklich neu nachgezählt wird. Das Ganze geht zurück auf eine Initiative der Präsidentschaftskandidatin der Grünen, Jill Stein. Wie ist denn da gerade der Stand der Dinge?
Also der Stand der Dinge ist, dass da tatsächlich ausgezählt wird in Wisconsin. Das kann eine Weile dauern. Die Deadline ist der 13. Dezember. Jill Stein möchte, dass auch in Pennsylvania und in Michigan neu ausgezählt wird. Möglicherweise ist dort das Verfahren bis Donnerstag auf den Weg gebracht, aber das weiß man noch nicht so genau. Der Hintergrund ist der, dass Hillary Clinton diese drei Staaten gewonnen hätte, dann wäre sie die Präsidentin gewesen. Es geht um 100.000 Stimmen, das ist nicht viel, aber zu viel, um dieser Aktion auch nur irgendeine hauchdünne Chance zu geben. So groß war die Differenz noch bei keiner einzigen Auszählung. Stein hat sich mit ihrer Initiative auf Hinweise gestützt, wonach elektronische Wahlsysteme in den drei Bundesstaaten manipuliert worden sein könnten. Aber auch dafür gibt es überhaupt keinen Beleg. Und entsprechend vorsichtig war das Klinikteam selbst. Jill Stein ist die ehemalige Kandidatin der Grünen gewesen. Sie hat das angezettelt. Hillary Clinton und ihr Team haben sich jetzt nur ganz halbherzig angeschlossen. Sie schicken Beobachter zur Auszählung, aber mehr auch nicht. Hillary Clinton selbst hat, daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben, ihre Niederlage eingestanden und keinerlei Manipulationsvorwürfe selber erhoben.
Pennsylvania und Michigan wollen vielleicht oder könnten vielleicht auch noch nachziehen. Wie ist da deine Einschätzung? Passiert das tatsächlich?
Also darüber ist noch nicht entschieden. Darüber könnte bis Donnerstag entschieden sein, heißt es hier. Das ist alles ein ganz schwieriges Verfahren. Man muss wissen, dass in jedem Bundesstaat gilt ein anderes Wahlrecht. Und in jedem Bundesstaat muss ein unterschiedliches Verfahren in Gang gebracht werden. Das Antragsverfahren auf Zeit, auf Nachzählung ist zeitraubend, es ist teuer. Die Hürden liegen ausgesprochen hoch und da muss man abwarten, ob jetzt bei dieser Aktion, die wie gesagt auf tönernen Füßen steht und eigentlich keinerlei Chance birgt, dass hier das Wahlergebnis am Ende korrigiert werden könnte, ob dieses Verfahren tatsächlich auch noch anläuft in den beiden Bundesstaaten Pennsylvania und Michigan.
Hat das denn jetzt wegen Trump so eine neue Dimension bekommen oder ist das normal, dass nach einer US-Wahl in mehreren Staaten die Stimmen neu gezählt werden?
Also wenn es knapp wird, ist das normal. Es gab einen ganz dramatischen Fall im Jahr 2000. Das war bei der Wahl von George W. Bush. Da war Florida der ausschlaggebende Bundesstaat. Und das Wahlergebnis in Florida war nicht nur wahlentscheidend, sondern der Abstand zwischen den beiden war so knapp, dass von Hand ausgezählt werden musste. Das war für viele der Albtraum, dass ein paar tausend Stimmen über den Präsidenten entschieden haben. Entsprechend lang hat es gedauert, es hat Wochen gedauert und hat dann zum bekannten Ergebnis geführt, dass George W. Bush Präsident geworden ist. Also es kommt immer wieder mal vor, aber es hat jetzt natürlich, da hast du völlig recht, nochmal eine ganz besondere Dramatik bekommen durch Donald Trump, der die ganze Zeit über im Wahlkampf behauptet hat, das ganze Wahlsystem sei im höchsten Maße anfällig für Wahlbetrug, für Manipulation etc., was aber einfach so nicht stimmt.
Donald Trump hegt Zweifel am regulären Verlauf der Wahl Anfang November. Eine Einschätzung dazu war das von unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mit DNA-Tests lassen sich zum Beispiel Mörder überführen. In den USA hat eine Firma aber gerade Tests entwickelt für Baumwolle. Damit soll man zum Beispiel Hinweise auf Kinder- oder Sklavenarbeit finden können. Menschenrechtler werfen unter anderem Usbekistan, einem der größten Baumwollexporteure der Welt, vor, Zwangsarbeiter für die Ernte einzusetzen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass man mit dem DNA-Test grob klären könnte, aus welcher Region die Baumwolle zum Beispiel für ein T-Shirt kommt. In Amerika hat die Pflanze zum Beispiel eine etwas andere DNA als in Zentralasien. Bis man ein Produktionsland genau nachweisen kann, dauert es nach Angaben der Entwickler aber noch 1 bis 2 Jahre. Außerdem arbeitet die Firma an einem Marker durch eine künstliche DNA. Die könnte dann auf der Baumwolle angebracht werden und so die Produktionskette nachvollziehbarer machen. Jedes Jahr ziehen gewaltige Wirbelstürme über die Karibik und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Forscher gehen davon aus, dass Hurrikans in Zukunft auch die Ostküste der USA immer stärker bedrohen. Ein Team von Wissenschaftlern von der Durham University hat die Zugbahn von Hurrikans in den letzten 450 Jahren rekonstruiert und dabei festgestellt, dass die Stürme weiter nach Norden wandern. Früher zogen sie aus tropischen Gebieten des Atlantiks auf geradem Weg nach Mittelamerika. Jetzt biegen sie immer häufiger in Richtung der USA ab und treffen Florida. Die Forscher warnen, wenn sich der Trend fortsetzt, sind auch Metropolen wie New York zunehmend in Gefahr. Als Grund für diese Entwicklung nennen die Wissenschaftler den Klimawandel. Die Erderwärmung führt demnach, verkürzt gesagt, dazu, dass sich die Tropen nach Norden verschieben. Viele Arten entwickeln sich vor allem dann weiter, wenn sie dazu gezwungen werden. Zum Beispiel, weil sich das Klima ändert. Beim modernen Menschen ist das anders. Der hat sich schon seit Jahrtausenden Überlebensstrategien auch von sich aus geändert, ohne durch äußere Einflüsse dazu gezwungen worden zu sein. Forscher der Uni Tübingen haben herausgefunden, dass das nicht nur für den Homo sapiens, sondern auch für seinen Verwandten den Neandertaler galt. Er war damit moderner, als man bisher dachte. An einer Fundstelle in Südostfrankreich haben die Forscher die Zähne von Neandertaler-Kindern von vor über 250.000 Jahren untersucht. Die Zähne verraten etwas über die Nahrungsgewohnheiten. Ergebnis: Während eine Gruppe im Tal Nashörner und Pferde jagte, spezialisierte sich eine andere auf Rotwild in der Hochebene. Verschiedene Strategien zu entwickeln, war laut den Forschern nicht zwingend notwendig, weil sich das Klima in der Zeit nicht änderte.
D-Radio Wissen.
Seitdem es Krieg gibt in Syrien, ist Aleppo die am meisten umkämpfte Stadt. Das syrische Regime versucht ja seit Monaten, diese Stadt zurückzuerobern. Den südwestlichen Teil von Aleppo, den besetzen Rebellen. Und heute sind die syrischen Truppen offenbar einen entscheidenden Schritt nach vorne gekommen, weil sie den Nordosten von Aleppo unter ihre Kontrolle bringen konnten. So berichten das Aktivisten und syrische Staatsmedien. Anna Osius ist die Korrespondentin im ARD-Studio in Kairo. Anna, es heißt, dass die syrischen Truppen den nordöstlichen Teil der Stadt eingenommen haben. Was weiß man bisher darüber?
Naja, in der Tat melden die syrischen Staatsmedien und Oppositionelle übereinstimmend, dass die Regierung von Bashar al-Assad jetzt wieder die Kontrolle über den gesamten Nordosten von Aleppo hat. Also die Regierungstruppen konnten in die umlagerten Gebiete eine Schneise schlagen und mehrere Stadtviertel im Osten von Aleppo sind jetzt wieder in der Hand der syrischen Regierung. Und für die Regierungsgegner ist das natürlich ein ganz heftiger Schlag. Sie haben in den vergangenen Tagen mehr als ein Drittel ihres Gebietes in Ost-Aleppo verloren. Das russische Verteidigungsministerium spricht sogar von der Hälfte des Gebietes. Russland und Syriens Machthaber Assad, die haben ja eine Koalition gebildet. Und jetzt rücken eben die syrischen Truppen am Boden vor. Russland bombardiert aus der Luft und die Kämpfe sind einfach momentan äußerst heftig. Offenbar kommt die syrische Armee recht schnell voran.
Was bedeuten die neuen Kämpfe jetzt für die Bevölkerung in Aleppo, wenn es so heftig ist? Gehen wieder mehr Menschen auf die Flucht?
Genau, ein Augenzeuge hat gesagt, die Menschen könnten kaum noch atmen wegen dem Staub durch die Bombardierung. Die Stadt ist wohl buchstäblich im Kugel- und im Bombenhagel und da herrschen offenbar wirklich apokalyptische Zustände. Und deshalb sind tausende Bewohner jetzt auf der Flucht. Wir hören von mindestens 10.000 Flüchtlingen. Die werden entweder mit Bussen in den von der Regierung gehaltenen Westteil der Stadt gebracht oder sie fliehen eben in Viertel, die noch von Rebellen kontrolliert werden oder von den Kurden, wo die Kurden wohnen. Und viele der Flüchtlinge, die wirken einfach total erschöpft. Was sie genau erlebt haben, das können wir hier gar nicht so genau überprüfen. In Statements im syrischen Staatsfernsehen, da erzählen manche, dass sie von den sogenannten Terroristen, also gemeint sind die Regierungsgegner, an der Flucht gehindert wurden, dass sie bedroht wurden. Wir wissen einfach nicht, was davon Wahrheit ist und was Propaganda der syrischen Staatsmedien.
Welche Konsequenzen haben denn jetzt diese neuen Entwicklungen für den Krieg in Syrien? Kann man das irgendwie abschätzen oder einschätzen?
Ja, für Assad ist das im Moment wirklich ein Triumph. Manche Beobachter sagen, es ist nur noch eine Frage von Tagen, bis Aleppo ganz fallen wird. Ja, und Aleppo ist einfach entscheidend für den Syrienkrieg. Es ist die letzte Großstadt, die Assad noch nicht wieder vollständig unter seiner Kontrolle hat bis jetzt. Und deshalb feiern sich die syrischen Truppen jetzt auch als Befreier. Das russische Fernsehen zeigt Bilder, wie Flüchtlinge mit Lebensmittelpaketen versorgt werden und dem syrischen Regime dankbar sind. Und momentan sieht es wirklich so aus, als würde der Krieg in Syrien seine ganz entscheidende eine Wendung nehmen zugunsten von Assad. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, der hat gesagt, wenn es so weitergeht mit dem Bombardement, dann werde es Weihnachten kein Ost-Aleppo mehr geben.
Syrische Truppen haben den Nordosten von Aleppo unter ihre Kontrolle bringen können. Anna Osius war das mit weiteren Details aus dem ARD-Studio in Kairo.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es hat schon einige Klagen gegeben. Diese hier ist die bis jetzt größte und umfangreichste. Heute hat ein Bündnis aus Politikern, Bürgerrechtlern und Datenschützern Verfassungsklage eingereicht in Karlsruhe und zwar gegen das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Mit dem soll es nämlich möglich sein, so gut wie alle Daten, die wir übers Telefon oder im Internet hinterlassen, zu speichern. Das Ganze soll in Kraft treten ab dem kommenden Sommer. Und was genau hinter dieser Klage steckt, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio, das ist Gudula Geuter und sie erklärt uns jetzt erstmal, worum es überhaupt geht bei dieser Klage.
Es ist der Versuch, die Vorratsdatenspeicherung zum zweiten Mal vor dem Bundesverfassungsgericht zu Fall zu bringen. Wir erinnern uns, es gab ja vorher schon mal ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das auch in Kraft war. Es wurde tatsächlich auch gespeichert. Und 2010 hat das Bundesverfassungsgericht das für verfassungswidrig erklärt, unter anderem, weil die Datensicherheit nicht gewährleistet war nach Ansicht der Richter und es ging vor allem allem und die Frage auch, aus welchen Gründen diese Daten abgerufen werden dürfen. Das ging den Richtern viel zu weit, also zu nichtige Anlässe sozusagen. Dann gab es ja auch noch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der die zugrunde liegende Richtlinie gekippt hat. Danach sind nationale Gesetze zwar noch möglich, aber die müssen sich auch noch an die Vorgaben aus Luxemburg vom EuGH halten. In all diesen Fragen hat der Gesetzgeber jetzt nachgebessert. Das heißt, es ist nicht so einfach, dagegen vorzugehen. Darum geht es aber darum, das neue Gesetz aus dem vergangenen Jahr zu Fall zu bringen, das Mitte nächsten Jahres in Kraft treten soll.
Das heißt, Ziel der Klage ist genau was?
Es soll dieses Gesetz zu Fall gebracht werden. Das heißt, die wollen erreichen, dass die Daten nicht gespeichert werden dürfen. Es geht um Rufnummern, um Zeit und Dauer aller Telefonate, um Daten zu SMS, um zugewiesene IP-Adressen, Zeit und Dauer der Nutzung. All das soll für 10 Wochen gespeichert werden. Für 4 Wochen soll gespeichert werden einmal die Handy-Standortdaten und auch die Standortdaten bei mobiler Internetnutzung. Das Einzige, was rausgefallen ist gegenüber dem Gesetz vorher, das sind die E-Mails. Da wird nichts gespeichert.
Jetzt haben sich da ja ganz unterschiedliche Gruppierungen zusammengetan, die klagen. Also das sind zum einen Bürgerrechtler, das sind Politiker, Gewerkschaften, der Deutsche Journalistenverband ist dabei oder auch Juli C. Was eint die denn jetzt eigentlich? Also welche gemeinsamen Interessen haben die? Ist das so die große Angst vorm Überwachungsstaat Deutschland?
Im Prinzip ja, das ist das gemeinsame Interesse, aber die sind auch nicht einfach Vertreter unterschiedlicher Interessen, sondern das sind sorgfältig gecastete mögliche Problemfälle, gecastet vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und Digitalcourage. Dahinter steht unter anderem Rena Tangens und sie sagt, die Verfassungsrichter hätten die Vorratsdatenspeicherung zwar unter bestimmten Umständen für möglich gehalten,
aber dann muss auch geguckt werden, was gibt es an anderen Überwachungsmaßnahmen. Denn wenn für die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl entsteht, dass sie auf Schritt und Tritt überwacht werden, dass sie sich nicht mehr frei äußern können, dann ist es zu viel. Und dann darf die Vorratsdatenspeicherung nicht mehr passieren.
Das ist also tatsächlich aus dem Urteil. Das ist also eine Gesamtschau, die der Gesetzgeber vornehmen soll. Das ist eins der Argumente der Kläger. Ein anderes sind bestimmte Berufsgruppen. Deshalb also dieses Casting, von dem ich gesprochen habe. Der Europäische Gerichtshof hatte nämlich klargemacht, dass sogenannte Berufsgeheimnisträger ein Problem sein können, also geistliche Ärzte, was auch immer, Journalisten. Wenn man das so versteht, dass deren Daten gar nicht erst gespeichert werden dürfen, dann ist eigentlich gar keine Vorratsdatenspeicherung mehr möglich, weil man nicht eine zum Beispiel große Datei aller Geistlichen samt allen Telefonnummern anlegen kann. Das wäre ja noch schlimmer. Also das ist das, was diese Gruppen meint.
Welche Aussichten hat denn diese Hauptklage jetzt?
Der Gesetzgeber hat tatsächlich sehr viel nachgebessert. Die Hoffnung, die Gegner der Vorratsdatenspeicherung am ehesten noch hatten, das war dieses Argument des Europäischen Gerichtshofs, das ich eben genannt habe. Es gibt ein weiteres Argument, das Rena Tangens auch noch vorgetragen hat.
Dadurch, dass immer mehr Menschen natürlich Mobiltelefone benutzen, deswegen hat das eine andere Qualität. Die E-Mails werden weniger relevant und die Standortdaten, weil Menschen alles von ihrem Mobiltelefon aus machen, sind extrem wichtig.
Das ist also die Hoffnung, dass sozusagen durch die überholende Wirklichkeit das dann auch rechtliche Relevanz hat. Aber das sind alles nicht die starken Argumente, die man vorher bei den Klagen hatte.
Jetzt gibt es ja durchaus widersprüchliche Angaben zu diesem aktuellen Gesetz. Also es gibt einmal die Äußerung vom Innenministerium, die gesagt haben, die Tathintergründe und die Netzwerkstrukturen, die können wir inzwischen durch die Wiedereinführung der sogenannten Vorratsdatenspeicherung besser aufklären. Und dann eben auf der anderen Seite die Telekommunikationsfirmen. Die sammeln die Daten aber laut einer ARD-Umfrage noch überhaupt nicht. Was denn nun, beziehungsweise was hat es damit auf sich?
Ja, es ist eindeutig Letzteres. Das soll also wirklich Wirkung entfalten ab Mitte nächsten Jahres. Man kann mit viel gutem Willen diese Äußerung des Innenministeriums so interpretieren, dass man sagt, wir haben jetzt wieder rechtlich die Möglichkeit. Aber das noch nicht gespeichert wird, das ist klar. Also wenn man das so versteht, dann ist es einfach falsch.
Heute hat ein Bündnis aus Politikern, Bürgerinnen, Rechtlern und Datenschützern Verfassungsklage in Karlsruhe gegen das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung eingereicht. Infos dazu von unserer Korrespondentin Gudula Geuter.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, Sebastian, wir haben heute unseren großzügigen Tag.
Das stimmt.
Wir verschenken schöne Dinge.
Mhm.
Tickets zum Beispiel. Für auf der Bühne mit, ne?
Ja.
Am 11. Dezember, das ist der dritte
Advent.
Wo du so
redest und verschenkst und so, ich habe mir direkt so ein Weihnachts-Sonja vorgestellt.
So eine Weihnachts-Sonja?
Ja.
Aha.
Hast du schon mal gemacht? Weihnachtsmann, Frau im Spiel?
Ja. Okay. Aber ich tue jetzt einfach mal so. Also ja. Zumindest habe ich ja potenziell irgendwie Geschenke hier, die ich raushaue. Also ihr konntet uns eine Mail schreiben an mail@dradiowissen.de, weil wir Karten verlost haben für Auf der Bühne mit hier bei D-Radio Wissen am 11. Dezember. Und ihr habt uns auch geschrieben und uns freundlicherweise auch die ein oder andere Telefonnummer mitgeschickt. Und dann gucke ich doch jetzt einfach mal, ob ich, na, ich verrate den Namen noch nicht, ob ich den oder die erreiche. Probieren wir es mal. Gucken. Kommt was? Es kommt noch nichts. Ah, jetzt.
Ein Freizeichen.
Bin auch immer ein bisschen aufgeregt bei sowas.
Ich sehe
das. Unbekannte Nummer. Geht niemand dran.
Nadine Kulis, hallo.
Hallo Nadine, hier ist die Sonja Meschkat von D-Radio Wissen.
Ah,
du weißt doch noch gar nicht, was jetzt passieren wird. Hallo Nadine, schönen Abend.
Oh Mann, es freut mich sowieso, dass ihr anruft. Ich bin jetzt nämlich, ich finde das total geil.
Ja.
Ist mir egal, was ihr sagt.
Ja.
Ich finde euch sowieso toll. Überhaupt nur einen von euch zu sprechen ist toll. Und
du hast aber kein Geld von uns vorher bekommen, dass du das jetzt alles sagst, ne? Müssen wir mal festhalten an dieser Stelle.
Nee, das stimmt nämlich. Ich höre das jeden Tag. Bin immer total euphorisch.
Genau, und das hast du uns auch geschrieben. Du bist ein D-Radio Wissen Dauerhörer und das belohnen wir natürlich gerne. Also du bist dabei bei Auf der Bühne mit am 11. Dezember hier bei uns im Kammermusiksaal. Herzlichen Glückwunsch, Nadine.
Juhu!
Du hast also ganz richtig gelegen, als du dich eben schon gefreut und auch ein bisschen gequietscht hast. Das finde ich ja gut, wenn Menschen...
Ja, ich war heute Morgen zum Stress, habe so eine halbherzige Mail schnell geschrieben. Dann habe ich immer noch gehört, dass ihr immer noch aufruft, weil ich dachte, es muss ganz schnell gehen. Das hört sich so an, so, ey, ihr müsst jetzt ganz schnell... Ich dachte, Hysterie, ich muss gleich weg. Aber ich musste... Und dann habe ich gemerkt, und dann habt ihr gesagt, ey, ihr müsst aber noch euren Namen oder... Scheiße, ich habe gar keine Telefonnummer, den Namen habe ich auch vergessen. Also dritte Mail geschrieben. Und dann irgendwie heute eigentlich, ich habe immer mal geguckt, ich habe mir jetzt mal was zurückgeschrieben, nee, aber ich habe ja auch immer so ein Pech, ich gewinne ja nie was. Und dann...
Und heute Abend ist ein Glücksabend.
Und dann habt ihr nochmal, ja, ehrlich, und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du noch ein drittes Mal schreiben. Also, und dann hat Singer, ja, super, freue ich mich.
Ich raste aber auch gleich
mitbringen?
Aus. Du kriegst ja zwei Karten von uns. Ich wollte super. Von dir noch kurz wissen, Nadine, auf wen freust du dich am meisten? Me and My Drummer, Kite, Sparkling, einen Favoriten bei den dreien oder auf alle gleich?
Sparkling, die hören sich irgendwie so ein bisschen an wie Arctic Monkeys.
Haben wir vorher nämlich auch schon gesagt. Ganz genau, Sebastian und ich.
Oh, war jetzt mein eigener Einfall. Nee, aber die sind, ja, die, und ich war ein bisschen verwundert, dass die hier aus Köln oder aus Deutschland, ich weiß nicht, aber
aus Deutschland.
Keine Engländer.
Aus Köln auch.
Ja. Aus Köln, ja.
Geht beides.
Nadine, deswegen, hör mal, dann wollen wir jetzt die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du uns besuchen kommst, ne, am 11. Dezember und ich wünsche dir jetzt schon mal einen ganz, ganz tollen Abend und hab noch einen schönen Abend. Ne?
Ja, okay.
Bis
vielen
dann.
Dank.
Ciao.
Tschüss.
Sonja.
Ja.
Du und die Weihnachtsfrau.
Ja.
Das passt.
Okay. Die Redaktionskonferenz für heute Abend, das war es doch tatsächlich schon wieder. Sebastian, hast du in der Zeit gedreht oder was? An der Uhr, an der Zeit kann man ja nicht drehen. Ne?
Ja, gut, genau.
Ja.
Es war schön. Ja, also so viel Freude zu bereiten wie gerade, das ist doch immer wieder
die Nadine
fantastisch.
Ja. Ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Ich glaube, da haben wir echt eine große Freude gemacht.
Ob die noch schläft bis zum Konzert, ich weiß nicht.
Gucken wir mal, aber morgen verlosen wir ja wieder Tickets für Auf der Bühne mit hier bei D-Radio Wissen. Sebastian und ich verabschieden uns für heute Abend und wünschen euch was. Bis bald, mein Name ist Sonja Meschka. Ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.